Ja, dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag, der erste am heutigen Tag und auf diesen Chemnitzer Linux-Tagen. Mein Name ist Stefan Schumacher und mein Thema heute oder hier in diesem Vortrag sind passwortlose Logins mit Passkeys. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich bei Dataport, einem IT-Dienstleister, als Sicherheitsarchitekt arbeite und wir da auch Interesse daran haben, solche Sachen zu implementieren. Und deshalb werde ich hier diesen Vortrag heute halten. Vielleicht noch ganz kurz ein bisschen Background bzw. zum Mitklicken. Ich habe hier schon den einen oder anderen Vortrag mal gehalten auf den Linux-Tagen und habe dazu relevante Sachen, wie zum Beispiel damals 2016 Zwei-Faktor-Authentifizierung mit YubiKeys auf den Folien verlinkt. Da könnt ihr dann eventuell nochmal nachlesen, falls Sachen eventuell unklar sein sollten. Ich werde also nicht den ganzen Inhalt von 2016 hier wiederholen. Man muss nur historisch wissen, dass aus dieser ganzen Zwei-Faktor-Authentifikation, URF und so weiter, jetzt die Passkeys geworden sind. Das baut also aufeinander auf. Deshalb habe ich das damit verlinkt. Zweiter Hinweis, die ganzen URLs und so weiter sind schon in dem Shortpaper enthalten, das schon online ist. Und ich zeige nachher nochmal ganz kurz ein Sequenzdiagramm, das ist da auch schon drin. Das kann man ja auf dem Beamer kaum lesen, aber wer da mal reinschauen möchte, der kann das schon online finden. Ansonsten werde ich meine Folien dann auch wieder zur Orga schicken und irgendwann die Tage wird sie dann wahrscheinlich online gehen. Ja, der Vortrag ist grob unterteilt. Einführung, warum das Ganze? Dann ein kleiner Ausflug Richtung Standards, die dahinter stecken. Und dann schauen wir tiefer in das Thema FIDO 2 rein. Und dann sagen wir was zum Thema Passkeys und wie diese Passkeys implementiert werden können und was die dann so alles können. Und zum Schluss werde ich da auch ein paar Hinweise geben, welche Implementierung denn welchem Sicherheitsniveau oder Sicherheitsanforderungen oder einem Threat Model entspricht. Vorletzter Teil ist dann ein kleiner Ausflug Richtung FIDO 2. Das ist dann die Implementierung, in der man auf Linux irgendwas mit Passkeys machen kann, wenn man denn möchte, ne, auf der Befehlszeile irgendwie sich Sachen anzeigen lassen. Und zum Schluss noch ein bisschen was zum Thema Self-Hosting. Kann ich denn Passkeys auch in meinem Workflow irgendwie einbauen? Was gibt es da für lustige Apps oder Services, die ich nutzen kann? Ja, warum das Ganze? Passwortsicherheit. Passwortsicherheit ist seit, ich vermute mal, seitdem es Passwörter gibt, ein Riesenproblem. Ne? Also es gab schon in den 80ern Vorfällen. Es gibt schwache Passwörter, schlechte Passwortsicherheit, schlechte Passworthygiene. Das heißt, viele Nutzer haben ein Passwort, das sie dann an mehreren Konten benutzen. Im schlimmsten Fall halt dasselbe Passwort für irgendeine Webseite oder irgendeine App nutzen sie dann für ihren E-Mail-Account. Damit kann man dann den E-Mail-Account übernehmen, kann weitere Zugänge damit öffnen und so weiter und so fort. Es gab ja mal 2011 diesen berühmt-berüchtigten Stratfor-Hack. Stratfor ist ja sowas wie die Schatten-CIA, also ein Unternehmen, das Sicherheitsberatung macht. Und die Kunden dort kamen alle irgendwo aus dem Sicherheitsumfeld und haben dort stellenweise auch eben sehr, sehr schwache Passwörter verwandt. Anderes Problem, Stratfor selber hat natürlich hier auch nicht aufgepasst und hat die Passwörter in der Datenbank einfach nur als MD5 gehasht. Also was macht man nicht. Wer immer noch glaubt, Passwörter wären sicher oder er wäre nicht betroffen, einfach mal in die Have I Been Pwned Datenbank gucken, da sind Passwortleaks gesammelt und man sieht eben, was da alles so passieren kann und wo Passwörter auftauchen. Das heißt, Passwörter sind eigentlich suboptimal, um Sicherheit herzustellen. Bisher hat man versucht, das Thema irgendwie in den Griff zu bekommen, indem man Zwei-Faktor-Authentifikation einführt. Und das ist eben eine Lösung mit einem sehr variablen Sicherheitsniveau, um es mal so auszudrücken. Das hängt immer von der Implementierung ab. Es gibt so die bekannte Lösung SMS-TAN. Gab es ja früher auch in Deutschland bei Banken, ist ja inzwischen Gott sei Dank durch die PSD2 unterbunden worden. Das ist dann eher wenig sicher. Oder vielleicht noch schlimmer, ich kriege per E-Mail eine TAN-Nummer zugeschickt. Dann landet die im schlimmsten Fall auf demselben trojanisierten Rechner, mit dem ich mich angemeldet habe und mein Passwort gerade angegeben habe. Dann hat der Angreifer beide Faktoren auf derselben Maschine abgegriffen, innerhalb von wenigen Sekunden. Deshalb ist auch dieses ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifikation, vielleicht mit einem YubiKey, mit einem anderen Token oder auch mit eben SMS, E-Mail-TAN oder auch diesen Authenticator-Apps, also TOTP, zeitbasierten Einmalpasswörtern, immer noch ein Riesenproblem und immer noch angreifbar. Es gibt allerdings noch andere Probleme. Bisher haben wir ja Zwei-Faktor-Authentifikation und Passwortsicherheit immer so ein bisschen als Problem auf Seiten der User betrachtet. Es gibt allerdings auch hier Probleme auf Seiten der Betreiber. Und zwar, die sind da nicht zu knapp. Ne? Also das Problem ist, wenn ich einen Dienst anbiete, meine Benutzer vergessen ihre Passwörter. Das kommt einfach vor. Das heißt, ich muss irgendeinen Mechanismus bereitstellen, um die Konten wieder freizuschalten. Und je nach User Group kann man das mehr oder weniger erfolgreich automatisieren. oder muss halt eben für teuer Geld irgendwie im Callcenter irgendwelche Leute vorhalten, die dann im Zweifelsfall rund um die Uhr bereitstehen und die Benutzer dann dazu bringen, ihr Passwort wieder oder ihr Konto wieder freischalten zu können. Das kostet also Geld. Und wenn man da mal richtig großen, eine richtig große Userbasis hat, dann geht das richtig ins Geld. Das kostet also richtig Geld. Dann haben wir noch ein zweites Problem. Es ist nicht so, dass die Benutzer ihr Passwort vergessen. Viele vergessen dann auch mal sowas wie Benutzernamen oder Domäne, wo sie sich überhaupt angemeldet haben. Das darf man nicht verkennen. Also es gibt gerade im Arbeitsumfeld, professionellen Umfeld, kriegt man auch mal irgendwie Konten zugewiesen oder erstellt, die man vielleicht gar nicht braucht, die man dann irgendwie beim Onboarding, wenn man Neues im Unternehmen einrichtet und dann irgendwie 3 Jahre lang nicht benutzt, bis irgendein Fall eintritt, dass man das Ding braucht. Und dann weiß man gar nicht mehr, ob man überhaupt so ein Konto, irgendeinen Zugang da hatte. Also selbst diese Probleme können auftreten. Und da wird dann die Wiederherstellung auf Seiten des Betreibers noch aufwendiger. Wenn ich also nicht nur weiß, Benutzer XY hat sein Passwort vergessen, sondern ich weiß nicht mehr, welchen Benutzernamen hat denn dieser Benutzer überhaupt. Und im schlimmsten Fall ist das dann natürlich irgendwie so ein Michael Müller oder irgendwie, also so ein Allerweltsname, wo man dann nicht mal irgendwie auf einen Namen, Klarnamen oder so greppen kann. Wenn man denn überhaupt welche hat. Es gibt ja welche oder Seiten, die das gar nicht abfragen. Riesenproblem in der Wiederherstellung ist natürlich, das Ganze ist ein Sicherheitsrisiko. Da können auch die Callcenter-Mitarbeiter oder wer immer das macht, abgefischt werden. Ich muss also irgendwie sicherstellen, dass Alice wirklich Alice ist, wenn Alice sagt und anruft, sie hätte ihr Passwort vergessen. Das ist auch wieder ein Sicherheitsproblem, das ich mit unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten angehen kann. Also man könnte dann in Deutschland zum Beispiel eben irgendwie eine Kopie des Personalausweises oder ähnliches verlangen oder den elektronischen Personalausweis nutzen. Bloß es gibt halt Länder, die haben keine Personalausweise und Reisepässe sind da eher wenig verbreitet. Und andere Authentifikationsmethoden ebenfalls nicht verfügbar. Das heißt also, auch wenn wir die ganze Sicherheitsproblematik außen vor lassen, sind Passwörter für Betreiber, für Anbieter wie zum Beispiel Google, Amazon und Apple teuer und unpraktisch. Deswegen kam man dort irgendwann mal auf die Idee, wenn wir uns mit diesem ganzen Thema Zwei-Faktor-Authentifikation auseinandersetzen, warum gehen wir das Problem nicht an der Wurzel an und sorgen für passwortlose Logins, indem wir Passwörter abschaffen. Das ist also genau der Hintergrund, warum es jetzt auch FIDO 2 gibt. Abgesehen von der Sicherheitsproblematik, dass man hier die Sicherheit natürlich erhöht, auch der Hintergrund, dass man für Betreiber von Diensten diese ganze Passwortproblematik, die da im Raum schwebt, einfach abschafft, indem man Passwörter abschafft. FIDO 2 ist eine, oder bietet die Möglichkeit, eine Authentifikationsmöglichkeit ohne Benutzername, Passwort einzuführen, wenn ich das will. Ich kann FIDO 2 gestuft einsetzen, ich muss das nicht aktivieren. Ich kann FIDO 2 auch in ganz anderen Szenarien wieder ganz klassisch als zweiten Faktor einsetzen. Dass also der Benutzer erst, nachdem er sich mit Benutzernamen und Passwort authentifiziert hat, mit einem Passkey in irgendeiner Art und Weise als zweiten Faktor authentifiziert. Das kann ich machen. Diese Flexibilität bietet mir FIDO 2. Und da sind wir auch schon beim Kern der ganzen Problematik. Was ist FIDO 2 überhaupt? Wie sehen die Standards aus? Und dazu kurzer Background, es gibt die sogenannte FIDO Alliance. FIDO steht hier für Fast Identity Online. Da geht es also darum, dass man sich online irgendwo anmelden kann, authentifizieren kann und auch andere Informationen hin und her transportieren kann, die dann zum Beispiel ein problemfreies, domänenübergreifendes Single Sign-On ermöglichen. Die FIDO Alliance selber ist ein Industriekonsortium aus über 200 Mitgliedern, wo unter anderem das deutsche BSI involviert ist, Google, Infineon, PayPal, Lenovo, Yubico, also die Yubico-Hersteller sind mit involviert. Das ist also groß. Die Marktdurchdringung ist gegeben. Das ist also kein Standard, der dann irgendwo in irgendeiner Ablage versumpft, sondern das ist de facto der Industriestandard. Also die Verbreitung ist einfach da. FIDO 2 oder FIDO generell ist ein Spezifikationsrahmen, um Identitäten, wie gesagt, auszutauschen online, und zwar über kryptografisch abgesicherte Methoden mittels asymmetrischer Kryptographie, abgesichert durch Methoden wie zum Beispiel Biometrie, also Fingerabdruckscanner, Face-ID, Iris-Scanner, was auch immer, TPM2, Smartcards oder NFC. Das ist also da relativ agnostisch. Die Architektur ist da sehr offen gestaltet. Ziel hier ist, wie gesagt, asymmetrische Kryptographie. Es sollen keine geheimen Daten mehr über unsichere Kanäle laufen, wie das ja beim Passwort der Fall ist. Das Passwort ist ja mein Schlüssel, das heißt, der Übertragungskanal für das Passwort muss entsprechend gesichert sein. Bei FIDO 2 hat man, oder bisher gab es URF und U2F, das war die Grundlage damals in meinem YubiKey-Vortrag 2016. Die hat man inzwischen umbenannt, wer also schon etwas länger sich mit dem Thema befasst, die heißen inzwischen CTAP1. ne, Client-to-Authenticator-Protokoll 1, das ist die alte Version, die basiert aber immer noch auf der alten Variante Benutzername plus Passwort plus irgendeinen zweiten Faktor. FIDO 2, da hat man das World Wide Web-Konsortium mit ins Boot geholt, hat einen neuen Standard aufgebaut, ne, namens WebAuthN und FIDO 2 und der nennt sich jetzt ganz offiziell in den Standards CTAP 2. Und hier kann ich dann, wenn ich das entsprechend konfiguriere, eine Identität, eine Authentifizierung ohne Benutzernamen und Passwort nur noch über den sogenannten PESCI vornehmen. Das ist also die Möglichkeit, die ich da habe. Ein ganz kleiner Exkurs, das Thema kocht inzwischen hoch, also es gibt da diverse Diskussionsforen zu und regelmäßig tauchen Nachfragen auf, welche Bank unterstützt denn zum Beispiel PESCIs? Und da muss ich gleich sagen, im europäischen Wirtschaftsraum, also EU plus Vereinigten Königreich, ist es so, dass aufgrund der EU Payment Safer Directive 2 PESCIs wahrscheinlich nicht eingesetzt werden können. Das heißt also, deutsche Banken oder Banken, die in der EU operieren, werden für Kunden aus der EU keine PESCIs anbieten können, zumindest derzeit, weil die Strong Customer Authentication verlangt, dass für Remote-Transaktionen der bestimmte Betrag und der Zahlungsempfänger verknüpft werden muss. Das heißt, ihr kennt das, wenn ihr Online-Banking macht, meistens über die App, ihr sollt eine Transaktion freigeben. Da wird euch in der Regel immer ein Teil der IBAN des Empfängers angezeigt und der Betrag. Und das ist gesetzlich vorgegeben. Und sowas kann ich natürlich mit einer Smartcard oder mit einem USB-Token nur schwer implementieren. Deswegen ist es so, dass derzeit mit den verfügbaren Passkeys Banking oder alles, was unter diese Zahlungsdirektive fällt, nicht abgesichert werden kann. Und wahrscheinlich auch so schnell nicht abgesichert werden wird, weil die Banken haben ihre eigenen Lösungen inzwischen etabliert. Was? Okay, Fragen bitte dann nachher. FIDO 2 ist, wie gesagt, der Standard, zu dem ich hier referiere. Und ich möchte mal kurz einen kleinen Überblick geben. Das ist jetzt relevant für alle die, die das vielleicht auch selber betreiben wollen. Also wer jetzt nur wirklich sein PESCI nutzen will, um Sachen abzusichern, muss sich hier nicht mit befassen. Aber damit man versteht, was passiert, möchte ich es kurz vorstellen. Die Application Layer Architecture ist hier aus der YubiKey-Dokumentation rausgenommen. Und ihr seht links, es gibt den sogenannten External Authenticator. Das kann also in der Regel irgendein Token sein. Ne? Klassiker ist natürlich sowas wie der YubiKey. Man kann auch einen NitroKey nehmen. Ich zeige nachher noch einige, die man kaufen kann und sagt dann ein paar Vor- und Nachteile zu. Dann brauche ich auf Seiten des Clients eine Plattform, die WebAuthN im Browser anbietet. Das heißt, ich bin auf gewisse moderne Browser angewiesen. Also ein älterer Netscape oder so kann das nicht, weil der schlichtweg nicht die Schnittstellen bietet. Man kann sich natürlich durchaus denken, welcher Browser hier gemeint ist. Das ist natürlich Chrome, weil Google mit im Konsortium sitzt. Das heißt, Chrome und alle Chrome-Abspaltungen, also Chromium an Google, Chromium, Opera und so weiter, unterstützen derzeit PESCI in aktuellen Versionen out of the box. Dann muss ich im Browser entsprechend JavaScript nutzen für die ganzen Krypto-Operationen, also die Verschlüsselungsoperationen. Und es gibt die Möglichkeit der sogenannten Platform Authentication API, dass ich also die Hardware in meinem Gerät nutze, um den PESCI zu hinterlegen. Das betrifft dann vor allem Mobilgeräte, also Handy, Tablets und bestimmte Laptops. Die können dann zum Beispiel in TPM2 den PESCI sicher ablegen. Die Verbindung läuft dann zum entsprechenden Server oder wie es halt im Standard heißt, Relying Party. Das ist also dann die Bezeichnung oder der Abstrakt, wo ich als Anwender sagen würde, ja, es ist halt der Server, in dem ich einloggen will. Aber da steckt halt ein bisschen mehr Technik hinter. Deswegen ist es so, dass ich auf der Serverseite zum einen eben diese serverseitige Applikation habe, an der ich mich anmelden will. Das kann ein Datenbankserver sein, ein Mailserver, irgendeine App, irgendeine Webseite, was auch immer. Und dahinter brauche ich als Betreiber einen FIDO 2-Server und einen User-Store. Also User-Store ist eine Datenbank, wo die User-IDs irgendwie hinterlegt sind und mit meinen internen Berechtigungen verknüpft sind. Und dann brauche ich eventuell einen Metadata-Service, also irgendwie so ein Adress-Lookup, ein LDAP oder sonst irgendwas. Und ich kann oder sollte einen Attestation Trust Store etablieren. Das kann ich in Software machen oder auch in Hardware. Hardware heißt, da kommen dann so Kryptomodule zum Einsatz. Wenn man also in sicheren Umgebungen unterwegs ist, irgendwelche BSI-Anforderungen erfüllen muss, muss man sich dafür auch wahrscheinlich Hardware wie Hardware Security Modules oder ähnliches hinstellen. Das kann dann durchaus ins Geld gehen. Das Ganze ist notwendig, weil der PESCI Schlüsselaustausche macht. Ich habe mal versucht, die Registrierung eines PESCIs mit sogenannten Discoverable Credentials darzustellen. Discoverable Credential ist der Standard oder der Fachbegriff für das, was als PESCI verkauft wird. Ich kann mich ohne Benutzername, Passwort anmelden. So wird das im Standard beschrieben. Die Standards sind momentan auch immer noch sehr, sehr stark in Entwicklung. Es ist noch nicht alles standardisiert, was Passkeys angeht. Da ist immer noch einiges in Arbeit. Und man hat in der Vergangenheit auch schon wieder Begriffe ein bisschen geändert und gerade gezogen, weil es da leider aufgrund der Entwicklungsgeschichte stellenweise für dieselbe Problematik unterschiedliche Begriffe gibt oder Sachen, die sich irgendwie ein bisschen widersprechen. Momentan ist es so, man spricht dort von Discoverable Credentials und bei der Registrierung, wenn ich mich also erstmalig am Server bei der Relying Party anmelde, sieht der Prozess so aus, dass ich versuche oder ich mache halt diese Anfrage auf an die Relying Party, ich möchte mich bei der registrieren, ich bin ein neuer Benutzer. Und dann wird ein Challenge-Response-Verfahren aufgemacht. Das heißt, es gehen also im Challenge-Response-Verfahren Informationen übers Netz. Das heißt, die Relying Party denkt sich irgendeinen Zufallswert aus, der kryptografisch möglichst stark sein sollte. Und zusätzlich werden diese Zufallsdaten mit Informationen zur Domain der Relying Party verknüpft. Das kann sowas wie ein Full Qualified Domain Name, also ein kompletter Hostname sein, sowas wie login.meineseite.de. Das kann aber auch etwas abstrahierter sein. Man könnte also zum Beispiel sagen, wenn man mehrere Country-Code-Top-Level-Domains hat, also meine Seite.de, .org, .at, .ch oder was auch immer, lasse ich das weg, bilde eine Abstraktionsschicht drumherum und habe dann mehrere Domainnamen dahinter stehen. Es ist also nicht so, dass ich ein Passkey nur mit einer kompletten, also nur mit einem Hostnamen, einer Full Qualified Domain verknüpfen kann. Ich kann dort auf Betreiberseite eine Abstraktionsschicht einziehen und beispielsweise sagen, alle EU Country Code Top Level Domains werden jetzt mit diesem Passkey verknüpft. Das liegt dann auf Seiten des Betreibers bzw. der Relying Party. Und ihr seht hier schon, dadurch, dass die Information zur Domäne der Relying Party in die Zufallsdaten oder mit den Zufallsdaten verknüpft wird, ist hier die Information zur Server-Domain quasi in die Schlüsselaustausche mit eingebacken. Und das hat zur Folge, dass der Passkey an die Domain, an die Seite gebunden ist. Ja? Der nächste Schritt ist, der Passkey, wenn ich einen Hardware-Passkey nutze, kann ich eine sogenannte Benutzerinteraktion verlangen. Das heißt dann, entweder verlange ich, dass der Passkey zum Beispiel nochmal mit dem Finger berührt wird. Die meisten Passkeys haben ja so einen kleinen Taster. Die YubiKeys haben ja diese Goldscheibe, die man antatschen muss. Nitro-Keys haben an der Seite so einen kleinen Sensor. Und das ist der Hintergrund eben, dass der Benutzer seine Anwesenheit nachweisen muss, um zu verhindern, dass Verknüpfungen oder Abrufe automatisiert erfolgen. Also nur, weil mein YubiKey oder mein Passkey gerade, mein Token mit dem Laptop verbunden ist, am USB steckt, heißt das noch lange nicht, dass ein Angreifer auf meinem System die Daten aus dem Passkey auslesen kann, solange ich da nicht drauf drücke. Ich kann das Ganze auch noch mal weiter verknüpfen und verlangen, dass bitte nur biometrische Passkeys genutzt werden können mit PIN-Eingabe. Dass also ein Fingerabdruck gescannt wird und ich zusätzlich noch eine sechsstellige PIN eingeben muss, wenn ich den nutzen möchte. Das kann ich auf Seite des Betreibers durchaus verlangen. Im vierten Schritt werden die öffentlichen Schlüssel ausgetauscht. Das heißt, es gehen keine privaten Schlüssel über Netz. Es findet ein ganz klassischer Key-Exchange in asymmetrischer Kryptographie statt, wie man das bei der GNU-PG-Key-Signing-Party auch gemacht hat. Man stellt sich gegenüber, zeigt sich den Ausweis und murmelt dann ein paar magische Zahlen hin und her. Und dann weiß jeder, wer der andere ist und kann miteinander kommunizieren, verschlüsselt, ohne dass sensible Daten wie Passwörter oder eben irgendwelche anderen Authentifikationsmerkmale übers Netz gehen. Der Standard basiert auf dem SECP-256-K1, also auf der Kurve, die ich eben genannt habe, und bietet damit derzeit ein Sicherheitsniveau von 120 Bit. Das ist also, wenn man zum Beispiel BSI-Grundschutz erfüllen muss, ist das noch mindestens bis 2030 abgesichert. Also das ist auch zukunftsträchtig und ist vermutlich auch gegen Postquanten oder in der Postquantenkryptographie noch ein stabiler Schlüsselaustausch. Das heißt also, die Hardware-Token werden höchstwahrscheinlich nicht in den nächsten 3, 4, 5 Jahren verfallen und ausgetauscht werden müssen. Im vierten Schritt wird dann, wie gesagt, der Passkey speichert dann den öffentlichen Schlüssel der Relying Party und die Relying Party speichert den öffentlichen Schlüssel des Passkeys. Es findet also der klassische Schlüsselaustausch statt. Nochmal zusammengefasst, was heißt das für mich als Benutzer? Der Passkey authentifiziert sich am Relying Party Server. Also ich authentifiziere mich als Benutzer. Gleichzeitig muss ich auf dem Rückweg der Server auch bei mir authentifizieren. Und zwar per asymmetrischer, sehr starker Kryptographie. Das heißt, die Phishing-Resistenz ist hier massiv erhöht. Ich will nicht sagen, sie liegt bei 100%, aber sie kommt dem schon relativ nah. Weil eben jeder Passkey immer grundsätzlich mit dem Server verknüpft ist. Und solange ich nicht irgendwie diese Domäne unter meine Kontrolle kriege, kann ich mit so einem Passkey, selbst wenn der geleakt ist, nicht viel anfangen. Das heißt, wie gesagt, ein PESCI funktioniert nur am registrierten System. Kawa, bitte beachten, die Registrierung muss korrekt ablaufen. Wenn ich also bei der Registrierung schon auf eine Fake-Seite umgeleitet werde, registriere ich mich korrekt bei der Fake-Seite. Und dann ist natürlich mein Login bei der Fake-Seite korrekt abgesichert. Das will ich aber nicht. Ne? Weiterer Punkt, wie gesagt, die Domain spielt eine Rolle. Domain-Hijacking, also selbst Microsoft wurden mal für Windows 8 die Werbekacheln weggezogen. Ne, die hatten da irgendwie eine Domain. Damit konnte man bei Windows 8 diese interne Werbung ausliefern und die sind denen mal weggenommen worden, weil die Domain nicht verlängert haben. Und damit hatte jemand Kontrolle über die Microsoft Windows 8 Werbedomain und hat dann seine Werbung dort eingespielt. Ne, sowas kann dann auch passieren. Es hängt also ein bisschen am Domainsystem. Und natürlich die Sicherheit der verwendeten Schlüssel. Ich hatte ja vorhin erwähnt, so Hardware-Security-Modules, Kryptographie in Hardware. Wir erinnern uns alle mit Schrecken an OpenSSL und Heartbleed. Also wenn ich da in den Server reingehe und mir da eventuell private Schlüssel rausziehen kann, dann wird es schwierig. Wobei natürlich auch die Sache ist, bei einer Relying-Party, die kann Millionen von Schlüssel oder PESCIs verknüpft haben. Jeder PESCI hat seinen eigenen privaten Schlüssel auf Serverseite. Es ist also nicht so, dass es da einen Schlüssel für den Server gibt, der dann mit 1000 PESCIs verknüpft ist, sondern jeder PESCI hat sein ganz individuelles Schlüsselpaar auch auf Seiten der Relying Party. Na, also im schlimmsten Fall, wenn dort ein Schlüssel bekannt wird, kann man eben damit den nur mit einem verknüpften PESCI missbrauchen. Und deshalb, wie gesagt, Hardware Security Module, Trust Store, TPM, das ist dann für die Betreiber wichtig, was man da nutzt. Das hängt ein bisschen vom Threat Modeling ab, was will ich da, was brauche ich da, wie viel Geld bin ich bereit auszugeben. So, und jetzt zum Thema passwortlose Logins. Das ist ja wahrscheinlich das, was die meisten Anwender interessiert. Wie gesagt, der Begriff momentan noch Discoverable Credentials als Zweitbegriff für dasselbe Thema, für dieselbe Problematik, hat sich gerade der Begriff Resident Key mit etabliert, weil Resident Key bedeutet, dass der Schlüssel zum Login auf meinem PESCI lebt. Der liegt dort und nicht mehr, wie früher bei Benutzername und Passwort, beim Server. Der Server, wenn ich eine Webseite anbiete mit Passwort-Login, dann muss ich ja irgendwo eine Datenbank haben. Ich sage mal, im schlimmsten Fall läuft da ein PostgreSQL im Hintergrund mit einer Tabelle User-ID-Passwort. Ja, und wenn ich mir Gedanken um Sicherheit mache, ist das Passwort mit MD5 gehasht. Ja, und na, so ist es ja passiert. Ne? Und das haben wir eben nicht mehr. Der Key zum Login liegt nicht mehr beim Server. Der Key zum Login liegt jetzt bei mir. Auf meinem PESCI. Die Relying Party kann den PESCI dann einem Konto zuordnen. Also die Logik dahinter, dass da eine gewisse User-ID im Spiel ist, ist immer noch der Fall. Also ich habe jetzt, ist nicht so, dass ich als Betreiber in meinem Server keine User-ID mehr habe, die habe ich immer noch. Bloß, dass der Benutzer die gar nicht mehr wissen braucht. Ne, weil die ist halt an seinen YubiKey, an seine Smartcard, an sein Handy oder was auch immer gebunden. Die Relying Party muss bei der Registrierung den PESCI mit dem Konto verknüpfen. Das macht man in der Regel über eine UUID. Und dann wird der entsprechende Schlüssel in Hardware erzeugt und mit Konto-User-ID und der ID der Relying-Party, also die RPID, Relying-Party-ID, ist wieder dieser Domainname oder diese Domain-Abstraktion. Was man beachten muss bei Hardware-Lösungen, die Anzahl der Resident-Key-Slots ist begrenzt. Ich sage nachher noch was zu den verfügbaren Hardware-Token am Markt und werde dazu ein bisschen was ergänzen. Was ich auch noch verlangen kann, ist, dass ich eben den PESCI, wenn dann Hardware ist, mit einer PIN-Nummer schütze und oder mit Biometrie. Ja, also es gibt durchaus bei Yubico zum Beispiel FIPS-zertifizierte Token. Da muss ich dann eine PIN eingeben und zusätzlich noch die Taste drücken und da wird dann eben ein Fingerabdruckscan gemacht. Ja, das sind dann die für die Hochsicherheitsumgebung, die entsprechenden PESCIs. Das kann ich auch, wie gesagt, auf Seiten des Betreibers konfigurieren, ob ich das so haben will. Das liegt also beim Betreiber, bei der Relying Party. Was ich auch noch machen kann, das ist jetzt für zu Hause ein bisschen viel, aber für Unternehmen, große Organisationen sehr interessant, ich kann PESCI Attestation durchführen, also PESCIs beglaubigen lassen. Das gilt nur für Hardware-PESCIs, das geht mit Software-PESCIs nicht. Und die Attestation ist im Prinzip der Aufbau einer kryptografischen Zertifikatskette vom Token zum Hersteller. Das heißt also, der Hersteller meines PESCIs, zum Beispiel Yubico oder Token 2 oder Tethys oder wen auch immer ich als Kunde dort nutze, rollt auf den PESCIs in Hardware eingegossene Zertifikate und Zertifikatsketten aus, also quasi eine PKI, und ich kann die in meiner Relaying-Party entsprechend prüfen. Sowas konnte man schon mit den alten UAF-Tokens, also Universal Second Factor-Tokens, bloß da hat man im Prinzip eine Seriennummer bekommen von Yubico und hat die im Server eingetragen und gesagt, vertraue nur diesen Seriennummern. Ne, wer also eine Seriennummer da fälschen konnte oder einschleusen konnte, konnte eben seine gefälschte Seriennummer dort unterbringen. Jetzt findet die Authentifikation über Zertifikatsketten mit kryptografischen Methoden statt. Ne, das heißt, ich kann also das so einstellen, dass an meinem Server nur Hardware-Token akzeptiert werden, die ich über meine Organisation ausgerollt habe. Ja, und ich kann dann auch weitere Untergruppen bilden. Also ich könnte zum Beispiel, ich sag mal, als Universität sagen, jeder, der an meiner Uni ist und ein Login braucht, kriegt ein Passkey. Wir unterscheiden aber zwischen Mitarbeitern. Bei Mitarbeitern gliedern wir es auf eine Fakultät und auch noch ein Institut, wenn wir wollen. Und bei den Studenten sind halt nur andere Rechte hinterlegt. Das kann ich also dort in Hardware durch die Zertifikatskette entsprechend überprüfen. Nachteil ist hier, dass man unter Umständen eine komplexere Logistik hat. Ne? Weil man muss ja dann eben nicht sagen, man stellt irgendwo eine Kiste Token in die Teeküche und sagt, nehmt euch einen, geht nach Hause, registriert die. Das geht dann nicht mehr, weil ich muss das ja dann genau den Personen irgendwie zuordnen. Und das kann, je nachdem, wie man dann verteilt ist, wo man sitzt, ob man überhaupt sowas wie Personalausweise hat zum Überprüfen oder andere Dinge, kann das schon relativ komplex werden, ne? Wenn man sowas ausrollen möchte. So, und für die Architekten unter uns, ich habe es vorhin kurz angekündigt, ich habe mal versucht, das Ganze als Sequenzdiagramm aufzumalen. Ich werde jetzt hier im Vortrag nicht da jetzt durchgehen, aber es ist in den Folien enthalten, es ist auch schon im Shortpaper drin. Das ist das Sequenzdiagramm für die Registrierung eines Passkeys mit Resident Key oder Discoverable Credentials an der Relying Party. Und ich hoffe, wenn man das sich anguckt, versteht man auch, was da passiert. Und damit gucken wir uns jetzt an, was Passkeys eigentlich können und was ich als Endanwender, der vielleicht selber keinen Server betreiben will, davon überhaupt habe, sowas zu nutzen. Es gibt im Prinzip drei, ich sag mal, Lebensformen oder Implementierungsformen von Passkeys. Die erste und einfachste ist die, dass eine Passkey als Datei abgelegt wird. Na, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist so asymmetrische Kryptographie, Schlüssel aus der Schlüssel. Man kann die genauso als Datei im Dateisystem liegen lassen wie SSH-Schlüssel oder GNUPG-Schlüssel oder OpenSSL X509-Zertifikat oder ähnliches. Na, diese Möglichkeit gibt es. Das heißt, ich kann ein Passkey ganz normal erzeugen und als Datei im Dateisystem liegen lassen und kann damit dann irgendwelche Dinge tun. Da ist natürlich der Sicherheitsgewinn jetzt erstmal relativ fragwürdig, weil wenn mein System trojanisiert ist, also irgendein böser Angreifer meinen Laptop hackt, Root-Account bekommt, dann kann er mir natürlich auch den Passkey wegnehmen und böse Dinge damit tun. Deswegen ist das somit die unsicherste Implementierung. In der Praxis sieht das momentan so aus, wie gesagt, es ist noch einiges in Bewegung. Der Standard ist erst vor 6, 7, 8 Monaten wirklich verabschiedet worden. Und das ist eine relativ kurze Zeit für Hardwarelösungen. Ne? So 7, 8 Monate ist schon nicht ohne. Ich kann beispielsweise in KeePass XC ab Version 2.7.7 Passkeys in der Datenbank speichern. Ne? Also KeePass XC kann damit umgehen. Auf mobilen Endgeräten habe ich auf meinem Dienst-iPhone KeePassium 2.0 getestet. Das ist auch so eine KeePass-Implementierung für Apple iPhones. Und da kann ich ein Passkey auch in der Datenbank speichern. Was ich hier beachten muss, wenn ich sowas mache, dann liegt die Sicherheit des Passkeys natürlich in dem Zugangsschutz zur KeePass-Datenbank. Na, also ich muss mir dann ein sicheres Passwort ausdenken, um meine Zugänge, die in der KeePass-Datenbank liegen, zu schützen. Und man kann auch da eventuell einen zweiten Faktor einbinden oder andere Dinge machen. Vorteil ist, die Passkeys liegen unter meiner Kontrolle. Ich weiß, wo die Datenbank liegt. Ich kann die also komplett bei mir lokal halten. Muss mich dann natürlich auch aber auch um die Datensicherung kümmern. Also wenn dann die Datenbank weg ist und ich habe kein Backup, habe ich ein Problem. Da sind nämlich alle Logins mit den Passkeys auch nicht mehr nutzbar, weil der Passkey ist weg. Das wäre also die erste Implementierungsform. Die zweite ist so eine Hybridform im mobilen Endgerät. Ich habe ja schon erwähnt, Apple ist im Konsortium vertreten, Google ist auch mit dabei, die haben hier ihr Android. Microsoft ist auch mit dabei und hat das bei Windows 11 schon implementiert. Die Idee ist, dass man den Passkey als Datei, also in Software erzeugt und ihn dann in der, wir sagen dazu, Secure Enclave ablegt. Also bei modernen mobilen Endgeräten gibt es ja einen abgesicherten Speicher, in dem man Daten idealerweise reinkriegt, aber nicht mehr rauskriegt. In Anführungsstrichen oder halt in Klammern, ja, so ist die Theorie, in der Praxis geht es dann doch wieder. Ne, also auch Apple hatte da schon Vorfälle, ich glaube 2017 war das, als man aus der Secure Enclave Daten extrahieren konnte. Beim Laptop ist das dann halt diese Anforderung TPM2. Das ist auch einer der Gründe, warum Microsoft Windows 11 eben nur auf TPM2-fähigen Rechnern ausrollen möchte, weil die auch ein großes Interesse daran haben, alles in ihre Windows, Hello heißt es glaube ich, Ökosystem reinzukriegen. Der Passkey wird also als Datei erzeugt, wird in die Secure Enclave geschoben und vorher nochmal mit den Benutzer-Credentials zum System verschlüsselt. Das heißt also, wenn ich ein iPhone nutze mit Face-ID, wird aus meiner Face-ID nochmal ein Schlüssel generiert und der Passkey wird damit verschlüsselt und dann im System abgelegt. Wenn ich ein Android mit PIN-Nummer verwende, dann wird ja die PIN-Nummer genutzt, um den Passkey zu verschlüsseln. Das Ganze ist dann bei den Herstellern natürlich auch an deren Hersteller-ID gebunden. Also Windows Hello, mein Google-Konto oder meine Apple-ID. Das Ganze wird dann in der Regel in die Hersteller-Cloud gesichert. Das heißt also, wenn ich ein iPhone habe oder ein Windows 11-Account oder ein aktuelles Google Android, landen die Passkeys bei Microsoft, bei Apple oder bei Google auf den Servern und werden dort gesichert. Ich muss mir also keine Sorgen um mein Backup machen. Die Hersteller kümmern sich darum. Die haben allerdings dann auch die Herrschaft über meine Passkeys. Ja, das ist also die Frage, will ich das? Ich sag mal so, für den Endanwender, der sich für IT nicht interessiert, ist das schon eine akzeptable Lösung. Ansonsten muss man sich da selber was ausdenken. Ein weiteres Problem, das ich habe, wenn ich mich natürlich an so ein Google-Konto generell binde, das ist jetzt unabhängig von Passkeys, was passiert, wenn Google mir mein Konto dicht macht? Da gibt es ja immer mal wieder so Fälle, dass irgendwie Amazon beschlossen hat, du hast gegen irgendwelche komischen Regeln verstoßen, wir machen dein Konto dicht und auf einmal funktionieren irgendwie die smarten Glühbirnen nicht mehr und solche Dinge. Oder ich komme halt irgendwie nicht mal in irgendwelche User-Konten rein. Da muss man sich dessen auch entsprechend bewusst sein, ob man denn seine Konten überhaupt mit Google, Apple, Microsoft oder anderen Anbietern verknüpfen möchte. Oder ob man das nicht doch lieber selber macht, indem man zum Beispiel einen Hardware-Token nutzt. Vorteil ist hier aber auch, wer jetzt sagt, ich kann mit dem Risiko leben. Für mich ist IT-Sicherheit kein großes Thema. Ich will mich darum gar nicht kümmern müssen. Ist das natürlich eine akzeptable, praktikable Lösung, das so zu machen. Weil es ist für den Use Case, ich will mich damit nicht befassen, ich will mich darum nicht kümmern. Digitale Souveränität ist mir egal, ist das durchaus akzeptabel und momentan auch möglichst oder wahrscheinlich die sicherste Variante, um Userzugänge irgendwie abzusichern und zu schützen. Was ich rausgefunden habe, ich habe leider kein passendes Android oder aktuelles Android-Handy, mit dem ich rumspielen konnte, aber ich habe es mal mit meinem Dienst-iPhone probiert. Man kann bei Apple erstmal, wenn man sein Apple-Konto mit einem Passkey absichern möchte, mit einem physikalischen Passkey, muss man gleich zwei Passkeys registrieren, weil der andere könnte ja kaputt gehen und dann ist man ausgesperrt. Also Apple legt da gleich Wert drauf, dass man mindestens zwei physikalische Passkeys hat. Und was ich auch machen kann, das bietet mir mein iOS an. Der fragt mich, wo möchtest du denn die Software-Passkeys ablegen? Möchtest du die in deiner iOS-Keychain, heißt das, glaube ich, bei Apple ablegen? Also quasi in dem Schlüsselbund, der von Apple verwaltet, in der Apple-Cloud lebt. Oder möchtest du was Eigenes nutzen? Und ich habe es jetzt mit KeyPassium getestet. Ich kann auch KeyPassium auswählen. Und dann werden alle Passkeys, die ich auf meinem iPhone registriere, in meiner KeyPass-Datenbank mittels KeyPassium gesichert. Und dann liegt die in der KeyPassium-Datenbank, die ich irgendwo im iPhone abgelegt habe. Und wenn ich will, kann ich die natürlich in die iCloud sichern, muss ich aber nicht. Nur ich muss mir irgendwie Gedanken um die Sicherung machen. Also notfalls irgendwie über einen Lightning-USB-Adapter oder USB-C einen USB-Stick ranhängen und die auf USB-Stick ziehen. Aber ich muss mich um das Backup dieser KeyPass-Datenbank kümmern. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das digital souverän zu entscheiden. Muss mich dann aber eben mit dem Backup selber auseinandersetzen. Und denkt dran, wenn die Datenbank weg ist, sind eure Passkeys nicht mehr nutzbar. Das heißt, ihr kommt unter Umständen nirgends mehr rein. Was ganz wichtig ist vor dem Hintergrund Passkey, beziehungsweise Passkey und KeyPass, das ist auch eine Kombination, vor dem Hintergrund Passwortmanager zu wissen, am 14.10.2024, also vor relativ kurzer Zeit, wurde ein Working Draft der FIDO 2 veröffentlicht zum Thema Secure Credential Exchange Format und Protokoll. Das heißt, die arbeiten gerade daran, Passkeys so zu standardisieren, dass sie überall gleich sind. Sehr löbliches Vorgehen. Und dass es ein Austauschformat gibt. Ganz, ganz starke Treiber dieser Entscheidung sind irgendwelche Anbieter von Passwortmanagern. Da gibt es ja so kommerzielle Anbieter, irgendwie so WorldWarden und OnePass und wie auch immer die alle heißen. Die sind da ganz scharf hinterher und machen da momentan Druck, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ob die da so selbstlos sind und das möglichst in einem offenen, freien Standard machen wollen oder ob die dann hinterher irgendwann irgendwie Dinge tun, um die Nutzer, die ja zahlen, auch in ihrem Ökosystem zu halten. Da muss man sich ja dessen auch bewusst sein. Wenn man sich selber darum kümmert, ist wahrscheinlich eine Open-Source-Lösung sinnvoller, als sich dann bei irgendeinem anderen Anbieter in Zahlen der Abhängigkeit zu begeben. Aber ansonsten, wie gesagt, der Austausch ist momentan noch nicht abgesichert. Also die Idee hinter diesem Draft ist, dass ich auch unterschiedliche Passwortmanager, ich sag mal, ich habe irgendwie KeePass auf Linux und habe dann irgendeinen kommerziellen Passwortmanager auf einem Windows-Server laufen, dass die sich synchronisieren können und die Passkeys austauschen können. Wobei, ich fange da schon wieder an, mit den Ohren zu schlackern, weil da werden dann Schlüssel ausgetauscht, es gehen also wieder hochsensible Daten rüber und wir alle wissen, Krypto ist nicht einfach. Und da kann man garantiert davon ausgehen, dass da wieder irgendwie Implementierungsprobleme auftreten werden. Also ich bin kein Fan davon, Passkeys irgendwie dann durchs Internet oder so zu synchronisieren, wenn da private Schlüssel durchs Netz gehen. Na, also es bringt nichts, Passkeys auszurollen, um diese ganze Idee, wir übertragen sensible Daten über gesicherte Kanäle loszuwerden, um sie dann hintenrum über die Synchronisation der Passwortmanager wieder einzuführen. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil, das sind die Passkeys als Hardware-Token. Das heißt also, der Passkey liegt in einem Hardware-Token vor. Der Export aus dem Hardware-Token sollte unmöglich sein. Das ist ja die Sicherheitsanforderung an so einen Token. Es gibt Angriffe auf Hardware-Token, die setzen allerdings eher so, ich sag mal, so ein universitäres Labor voraus. Also man kann dann mit Rasterelektronenmikroskopen versuchen, die SIMD-Schicht wegzuätzen und dann schichtweise da mit einem Rasterelektronenmikroskop die Schaltkreise zu rekonstruieren. Das geht, ist allerdings schweineaufwendig und damit eben nicht wirklich praktikabel. Es sei denn, naja, ich sag mal so, wenn ich Jacob Applebaum wäre, würde ich mit der Möglichkeit rechnen müssen. Aber für den Normalanwender reicht das. Was aber wichtig ist, das taucht öfters in Hilfeforen auf, dass ihr da von dem Key kein Backup machen könnt, ist ein Feature, das ist kein Bug. Das ist gewollt. Die Idee ist, die Sicherheit liegt darin, dass der Key, also der Schlüssel, niemals aus der Hardware rausgeht. Der bleibt in meinem Token drin. Und wenn ich mich irgendwo anmelde, wird die Berechnung, also die ganze Kryptografie, läuft dann im Token ab und das Ergebnis geht dann über USB, NFC, was auch immer, raus zum Computer, der das dann weiterschickt. Aber dass ich kein Backup machen kann von dem YubiKey oder von einem anderen Passkey, ist gewollt und Design. Genauso, YubiKey-Anwender werden es mitbekommen haben, es gab eine Sicherheitslücke, die nur sehr schwer ausnutzbar ist in etwas älteren YubiKeys. Es gibt kein Update der Firmware. Das ist auch ein Sicherheitsfeature. Ne, weil nämlich ein Firmware-Update dazu führen kann, dass da wieder Sicherheitslücken reinkommen ins System. Das ist also auch ein Feature, kein Bug. Alle kryptografischen Operationen finden im Hardware-Token statt, nur die Ergebnisse gehen nach außen. Die Hardware-Token können, je nach Implementierung durch die Hardware, durch eine PIN und oder einen Fingerabdruck entsprechend geschützt werden. Na, es gibt auch die Möglichkeit, da irgendwie einen Gesichtsscan oder einen Iris-Scan oder so mitzumachen, bloß sowas gibt es momentan noch nicht am Markt. Was es auch noch gibt, ist die Zertifizierung durch FIPS. FIPS ist der amerikanische Federal Information Processing Standard, also quasi so eine Art, ja, so eine Mischung aus BSI und DIN bei den Amerikanern. Und die Zertifizierung gibt es zum Beispiel im Markt durch Yubico Keys. Und die ist für Normalverbraucher nicht wirklich ratsam, weil Zertifizierung dauert und kostet Zeit und Geld. Das heißt, die momentan verfügbaren FIPS-Schlüssel nutzen oder FIPS-Token nutzen noch die alte Firma mit der Sicherheitslücke. Aber die ist halt zertifiziert. Und da ist jetzt wieder die Frage, da können wir nachher in meinem zweiten Vortrag zum BSI-Grundschutz nochmal drüber diskutieren, ob das so sinnvoll ist, aber das ist halt eben der Fall. Also FIPS heißt nicht, dass es jetzt besonders sicher ist, sondern nur, dass es irgendwann mal damals zum damaligen Stand der damaligen Technik zertifiziert wurde. Abschließend kann man sagen, der Hardware-Token ist eigentlich die sicherste Form des Passkeys. Wenn ich PIN aktiviert habe und oder noch Biometrie davor habe. Also man kann einen Hardware-Token, es gibt einige Hardware-Token, die kann man auch ohne PIN betreiben. Hat mich selber ein bisschen geschockt, aber das geht. Also man muss dann unter Umständen den PIN selber setzen. Ich habe hier mal ein Foto mitgebracht von meiner Sammlung. Ich weiß nicht, ob das schon unter Hoarding fällt oder doch als Backup-Strategie durchgeht. Es macht auf alle Fälle Spaß. Es gibt verschiedenste Implementierungsformen. Ihr seht rechts unten da den weißen YubiKey. Das ist der allererste YubiKey, der am Markt war. Das ist gar kein Sicherheitsschlüssel. Das ist nur eine virtuelle Tastatur. Da kann man also ein Passwort speichern und dann auf Knopfdruck das Passwort ausgeben. Also total horrible. Rechts noch die alten URF-Keys, die ich mir irgendwann 2009, 10 irgendwie so im Dreh mit zugelegt habe. Und in der Mitte seht ihr zwei Smartcards/NFC-Karten. Die kann man also beispielsweise am Laptop nutzen, wenn er einen Smartcard-Reader hat. Oder NFC-fähigen Geräten, in Klammern Handys, Tablets. oben verschiedene USB-Implementierungen. Ne? Ihr seht oben die YubiKey-Keys. Oben in der Mitte liegt ein, das ist, glaube ich, der Token 2R3. Der bietet USB-A und USB-C und NFC. Links sind dann zwei Tethys-Token, die bieten auch NFC und dann USB-A und USB-C. Und Hintergrund ist natürlich bei den meisten Hardware-Token, dass die auch mit dem Handy oder dem Tablet kommunizieren können. Was man beim Beschaffen der Hardware beachten muss, es gibt unterschiedliche Preiskategorien und eine Hardware-Token kann immer nur eine begrenzte Anzahl an Resident Keys beherbergen oder halt eben Slots. Ne? Das heißt, ich kann also auf einem aktuellen YubiKey Security Key für 30 Euro maximal 100 Resident Keys, also 100 Passkeys unterbringen. Danach ist Schluss. Und da muss man halt in sich gehen, ob 100 Passkeys ausreichen für einen so einen Token oder nicht. Der YubiKey 5, der kann dann Passkey plus noch die ganzen anderen Dinge hier, OATH, GnubiKey und so weiter und so fort. Der bietet momentan auch 100 Resident Keys, kostet aber signifikant mehr. Es gibt noch NitroKey Passkeys für 30 Euro, habe ich gefunden. Tethys A, da muss man aufpassen, da gibt es die Version mit USB-A-Anschluss und USB-C-Anschluss und einer davon hat 50 Resident Keys, die andere 200. Ne, da muss man ein bisschen aufpassen und eventuell nochmal im Datenblatt nachschauen. Ne. Und ansonsten eben Token 2, die bieten halt diesen Key an mit NFC, USB-A, USB-C, 300 Resident Keys und auch die Möglichkeit, das Ganze als Smartcard zu bekommen. Ich sag mal so, wer jetzt mal spielen, wer sich das angucken will, dem würde ich wirklich den Token 2 R3 nahelegen wollen. Wie gesagt, wichtig zu beachten, Anzahl der speicherbaren Passkeys variiert und die Qualität der Hardware auch. Also bei einem YubiKey weiß ich, dass ich den durchaus 10 Jahre lang am Schlüsselbund herumtragen kann, weil ich das nämlich schon mache mit einem älteren YubiKey. Der überlebt das. Ich sag mal, bei so einem Token 2 würde ich mir das nicht unbedingt trauen, aber wenn ich das Szenario habe, ich will den Passkey mit mir rumtragen, ist vielleicht auch die Variante mit dieser Chipkarte nicht verkehrt. Ja, weil die kann ich im Portemonnaie verschwinden lassen und die sollte das auch überleben. Das ist also auch eine Variante. Risiken, die ich auch bei Hardware-Token habe, ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich meinen Passkey verloren habe? Na, das wird in der Praxis passieren, das wird garantiert vorkommen, also brauche ich einen Rücksetzkanal. Wie kann sich der User bei mir authentifizieren, wenn sein Passkey weg ist? Idealerweise über einen zweiten, dritten, vierten, fünften Hardware-Token. Wenn ich jetzt natürlich als Relying Party, als Serverbetreiber Rücksetzkanäle anbiete, wie ich schicke dir eine PIN oder eine TAN-Nummer per Mail, hebele ich natürlich das ganze Sicherheitsniveau des Passkeys aus, weil der Angreifer muss ja nur auf "Ich habe mein Passkey verloren" klicken und kann dann die Möglichkeit nutzen, diese Mail abzufangen. Ja, das ist also dann ein Problem am Markt, dass Anbieter sowas machen. Ich habe mein Passkey verloren. Okay, wir schicken dir eine TAN per SMS. Bringt mir nicht viel, wenn dann die SMS abgefangen wird. Da sind also auch schon die ganzen URF-Implementierungen in der Praxis dann gescheitert. Also es gab Fälle, wo Server aufgemacht wurden oder halt Credentials gestohlen wurden, trotz Zwei-Faktor-Authentifikation, da lag es in der Regel an diesem unsicheren Rücksetzkanal. Das heißt, ich muss, wenn ich Hardware-Token anbiete, auch entsprechend darauf bestehen, nur Hardware-Token zu nutzen. Sprich, der Nutzer braucht mindestens 2, eigentlich sogar 3 Hardware-Token. Nächste Frage ist digitale Souveränität. Ich kann natürlich jetzt sehr easy mit einem aktuellen Android, mit einem aktuellen Apple, mit einem aktuellen Windows das Ganze an den Hersteller der Hardware delegieren. Aber dann liegen halt die Keys irgendwo, wo EU-Recht nicht gilt oder wo Recht auch generell nicht mehr viel wert ist. Und dann ist das eben sehr problematisch. Und da ist halt die Frage, will ich das riskieren, mache ich das selber? Wenn ich das selber mache, ist das auch wieder Aufwand? Wenn ich es gut selber machen will, noch mehr Aufwand. Also Credentials da irgendwie sicher zu managen, ist auch eine Aufgabe. Da kann man ein bisschen Zeit rein investieren. Und da muss man sich auch fragen, ob das okay ist. Wie gesagt, Backup, Backup, Backup oder besser Restore, Restore, Restore. Ne? Um Chris Köntop zu zitieren, niemand will Backup, alle wollen Restore. So ist es ja auch. Ich brauche dann mehr als einen Passkey. Ne? Idealerweise sollte ich 3 Hardware-Token haben, ne, nämlich an unterschiedlichen Orten. Ne. Also es bringt mir auch nichts, wenn ich 2 Passkeys in derselben Schreibtischschublade liegen habe und meine Wohnung brennt ab. Dann sind beide Passkeys weg. Ja, und da muss man sich halt fragen, ist das denn so sinnvoll, da ständig Passkeys durchzurotieren? Ein weiterer Punkt, der gerade hochkommt, momentan, wie gesagt, die Passwortmanager laufen gerade los und nehmen Passkey so ein bisschen als Marketing-Passwort. Und Passkey selber ist auch ein Marketing-Passwort. Das ist in den Standards, taucht das so richtig nicht auf. Da spricht man dann immer von Discoverable Credentials oder halt Resident Key. Und da muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu so einem Passwort-Bingo hier so à la verteiltes Echtzeit-Java oder Blockchain wird. Wenn ich Hardware-Token nutzen möchte, dann sollte ich idealerweise 3 Hardware-Token haben, an mindestens 2 verschiedenen Orten. Und das ist immer die Frage, ist das praktikabel? Habe ich denn einen zweiten Ort, an dem ich regelmäßig bin? Wenn ich jetzt meinen ausgelagerten Pesky im Büro auf Arbeit irgendwo in einer kleinen Geldkassette oder so ablegen kann und darauf vertrauen kann, dass mir da nicht gestohlen wird, dann kann ich das machen. Weil sobald ich ein neues Konto mit meinem Pesky verknüpfe, muss ich das ja entsprechend durchrotieren. Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich irgendwann jetzt mal einen zweiten Pesky auslagere und den dann da vergesse und alle Konten, die ich dann morgen, übermorgen, überübermorgen registriere, nur auf meinem einen Token zu Hause sind. Da muss auch der andere Token mit verknüpft werden. Das heißt, ich muss irgendwie durchrotieren. Und dann jedes Mal irgendwie in die Bankfiliale 2 Orte weiterzufahren, um den Pesky auszutauschen, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Was man praktikabler machen kann, ist allerdings auch wieder mit Problemen im Sicherheitsniveau verbunden. Man kann natürlich Pesky-Hardware-Token nutzen und kann sich überlegen, ob man eventuell in einem Passwortmanager, der Open Source ist, also sowas wie KeePassXC oder KeePassium, Pesky's in Software hinterlegt und dann eventuell diese Passwortdatenbank auf System in der eigenen Cloud oder bei irgendwelchen Anbietern synchronisiert. Und dann gegebenenfalls nochmal mit einem verschlüsselten Dateisystem arbeitet. Ne, sowas wie R-Clone, CryFS, GoCryptFS hatte ich ja am Anfang auf den Folien meinen Vortrag von vorletzten Jahr, wo ich kryptografische Dateisysteme vorgestellt habe, entsprechend beschrieben, was man da machen kann. Wenn man sich das als Backup überlegt, sollte man natürlich tunlichst daran erinnern, wie die Cloud-Zugänge funktionieren und nicht eventuell den Cloud-Zugang nochmal mit dem Pesky absichern, den man in der Cloud sichert, weil dann hat man den Klassiker geschafft. Meine Daten sind sicher, ich habe bloß keinen Schlüssel mehr, um sie rauszukriegen. Und was viele Passwortmanager auch anbieten, ist dieses Emergency Sheet, dass man da also irgendwie sich so ein generiertes Passwort oder was ausdruckt und das ausgedruckt irgendwo hinlässt. Ne? Was dann natürlich auch wieder idealerweise, wenn die Wohnung abbrennt, dann auch den Brand überleben sollte. Sprich auch irgendwo ausgelagert in irgendeiner Brandschutzbox oder was auch immer. Nochmal kurz zusammengefasst auf einer Folie. Wie sieht denn das Sicherheitsniveau aus? Ne, das Beste ist natürlich, Pesky nur noch als Hardware-Token zu haben. Dort auch dann entsprechend PIN und oder Biometrieschutz aktiviert zu haben. Zweite Level ist dann Pesky als Datei in einem Passwortmanager unter der Bedingung, dass der Zugang zum Passwortmanager entsprechend gesichert ist durch ein ordentliches Passwort und nicht durch irgendwie 1234 oder Secret oder sowas. Die dritte Variante ist dann wirklich einen Passwortmanager zu nutzen, der ein zufallsgeneriertes Passwort nutzt und irgendwie ein zeitbasiertes One-Time-Passwort, also diese 6 Zahlen, die da zufallsgeneriert werden. Also das wäre dann, also momentan ist es noch die aktuell sicherste Lösung, die wird jetzt aber durch die Pesky's verdrängt. Und alles andere, was es da noch so auch an 2-Faktor gibt, ist noch unsicherer, sollte eigentlich gar nicht mehr genutzt werden. Das heißt also, wie gesagt, Hardware-Token ideal, gucken, welche Hardware man nimmt und wie man die entsprechend dann eben sich mehrfach beschafft. Dann würde ich euch noch kurz zeigen, was es an Software gibt. Also wer auf einem Linux-System mit Pesky's arbeiten will über USB, kann das über die libfido2 machen. Die ist von YubiKey entwickelt worden, dokumentiert worden und freigegeben worden unter GPL. Die ist also auch auf der YubiKey-Seite entsprechend dokumentiert. Da findet man alle Aufrufe und so weiter. Und da kann man lustige Dinge tun, zum Beispiel erstmal mit LSUSB sich anzeigen lassen, welche Devices sind denn überhaupt erkannt. Na, ihr seht das schon, mein alter YubiKey, der neue YubiKey. Und die beiden anderen Token. Und dann kann ich eben mit FIDO2-Token mir anzeigen lassen, welche Token sind denn da, beziehungsweise wie werden die angesprochen. Das erfolgt dann in der Regel über diese DevHID-Raw-Nummer, ne? Also Human Interface Device Raw und dann die Nummer, die laufende dahinter. Und darüber kann ich dann, wenn ich die Vendor-ID nicht nutzen will, meinen Token ansprechen und auslesen. Ich kann zum Beispiel mit der Option -L-R nach Eingabe der PIN, das wird dann immer verlangt, gibt die PIN ein bei jeder Operation, kann ich mir dann anzeigen lassen, was sind denn für Resident Keys hinterlegt. Und dann seht ihr hier eben schon von 0 bis 8 durchnummeriert, also 9 Keys, seht ihr rechts die entsprechende Standardsprache Relying Party ID, sprich der Domainname, der dahinter liegt ist. Und ihr seht hier, ich habe zum Beispiel webauthn.io, das ist eine Testseite, genutzt. Ich habe mich auf meinem lokalen Pocket-Agent mit angemeldet. Ich habe mich bei der Arbeitsagentur registriert, weil die vor kurzem die Meldung gebracht hat, sie unterstützt jetzt Pesky's. Das fand ich so interessant, dass ich das noch tatsächlich mal gemacht habe. Und es funktioniert wirklich schmerzfrei. Ist halt nur die Frage, wie dann die gesetzliche Regelung ist, ob man dann das gleichwertig macht mit so einem Elster-Zertifikat oder mit einem elektronischen Personalausweis. Aber sie unterstützen es und sie unterstützen es gut. Total schmerzfrei. Ne? Also man muss sich, wenn man noch keinen Account hat, Benutzername, Passwort, einmal anmelden und dann anklicken, ich will ein Passkey. Dann wird der Passkey verknüpft, das Passwort wird weggeschmissen auf Seiten der Arbeitsagentur, geht also gar nicht mehr. Und ich komme dann da nur noch mit dem Passkey rein. Und das funktioniert relativ schmerzfrei. Und ihr seht natürlich so die Klassiker, Google, Amazon, Apple, GitHub und GitLab. Interessant ist, bei GitHub kann ich mich mit einem Passkey als Discoverable Credential anmelden, also ohne Passwort. Ich gehe also auf die Webseite, stecke meinen Token rein. Der Chrome sagt mir dann, ich habe dein Passkey entdeckt, gib bitte die PIN ein, dann gibt man die PIN ein. Und dann sagt GitHub, ey, ich habe hier deine ID entdeckt, willst du dich damit anmelden? Jo. Und dann klicke ich drauf, drücke nochmal auf den Fingerabdruckscanner oder auf diesen PIN und schon bin ich am GitHub angemeldet, ohne dass ich meinen Benutzernamen oder Passwort irgendwie erinnern muss. Bei GitLab kann ich auch einen Passkey registrieren, den kann ich aber nur als zweiten Faktor nutzen. Also GitLab unterstützt dieses Login ohne Benutzername, Passwort gar nicht. Das heißt, bei GitLab muss ich Benutzername, Passwort und danach kann ich meinen Passkey ranmachen und der wird dann auch ohne PIN-Nummer aktiviert und macht dann den zweiten Faktor. Das heißt, die haben das momentan wirklich nur als zweiten Faktor implementiert, nicht als Discoverable Credential. Und was man jetzt in der zweiten? Und was man in der zweiten Befehlszeile sieht, man kann sich dann anzeigen lassen, wie viele Resident Keys sind denn benutzt. Und ihr seht schon, es gibt wesentlich mehr Resident Keys, als da oben Domains angezeigt werden. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, sag mal, ein Dutzend Google-Accounts habe, wird trotzdem da oben erstmal nur ein verknüpfter, also eine Domain mit verknüpft. Ja, das ist also der Unterschied, den man dort mit der Option -L-R und -I-C sieht. Und hier seht ihr, das sind eben 300 Resident Keys habe ich, beziehungsweise 274 sind noch frei, 26 sind schon belegt, macht in der Summe eben 300 Keys auf dem Passkey. Zum Thema Self-Hosting noch ganz kurz was gesagt. Ich empfehle euch die Seite, wer mal gucken will, Web of NIO. Da kann man Passkeys testen, registrieren, sich anmelden. Das ist so ein Account, da passiert nichts, außer dass man dann halt sehr verbos angezeigt bekommt, was passiert da gerade im Browser. Man kann sich dort auch entsprechende Bibliotheken runterladen, wenn also irgendwie eine Entwicklung tätig ist und Passkeys umsetzen soll. Da gibt es Referenzimplementierung, ne, für alle möglichen Web-Frameworks und was es da so alles gibt. Man kann im Chrome oder im Chromium, also in Chrome-ähnlichen Browsern, über die URL Chrome Settings Security Keys Passkeys verwalten. Also PIN-Nummer eingeben und dann kann ich mir anzeigen lassen, welche Resident Keys sind denn hinterlegt und kann die dann auch löschen. Das ist vielleicht einfacher, als auf der Befehlszeile rumzuoperieren. Ansonsten Festplatten-Vollverschlüsselung Lux 2 kann mit Systemd Passkeys nutzen im Challenge-Response-Verfahren. Man muss aber darauf achten, Lux 2. Grub hingegen kommt nur mit Lux 1 klar. Ne? Also wenn man dann so eine Distribution hat, die ihre Boot-Partition mit Lux 1 schützt und dann die Datenpartition mit Lux 2, hat man ein kleines Problem, wie ich leidvoll erfahren musste. Ich habe es nämlich einfach mal gemacht, habe das ausgerollt und kam dann nicht mehr richtig rein, weil Grub nur Lux 1 unterstützt und Lux 1 eben die Passkeys nicht unterstützt. Da muss man auch abwägen, wie man das implementieren möchte. OpenSSH und GNUPG unterstützen Passkeys auch als Token beziehungsweise nutzen eben die Kryptographie aus dem Passkey. Ansonsten für WebApp gibt es entweder native Unterstützung, was die meisten nicht machen, oder halt eine Anbindung über OpenID Connect mittels OIDC Provider. Und da empfehle ich für diejenigen, die jetzt damit anfangen wollen, PocketID ist eine ganz einfache App, kann auch nichts anderes als Passkeys, ne, ist also containerisiert, Podman Compose, ab und das Ding läuft. Ich muss einmal ein Passkey registrieren und dann kann ich das Ding nutzen. Die unterstützen gar keine Passwörter und anderes Gedöns, die machen wirklich nur Passkeys. Ja, und ist dann über OpenID Connect anbindbar mit meinen Web-Apps, die ich habe. Das ist also die einfache Variante. Wer es komplizierter haben möchte, Authentic, Autelia, KaniDM oder wer die guten alten sendmail.cf-File-Zeiten vermisst, der kann dann auch einen Keycloak aufsetzen und privat betreiben und dementsprechend dann mit allen komplexen Konfigurationsmöglichkeiten irgendwie einbinden. Ja, ich glaube, da können wir drüber weggehen. Das war nur so eine Idee, was ich bei mir gemacht habe, also eine App ins Netz gebracht habe. Ansonsten meine Kontaktdaten. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, noch 5 Minuten für Fragerunde. Nein. Noch nicht mal mehr?
Okay. Nein, haben wir nicht.